Köln Campus Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller, it's in a game.
Hallo, guten Tag. 20.12 Uhr. Mann, das sind aber 12 Minuten zu spät. Was war denn hier los, sag mal, Gabriel?
Das Übliche, was immer hier los ist, leichte technische Verwirrungen.
Ja, man muss.
Wir sind es nicht schuld.
Wir sind es nicht schuld. Man muss dazu sagen, wir befinden uns bei Köln Campus gerade in einer großen technischen Umbruchsphase. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich das Ganze nicht jinxen will, wie der englischsprachige Mensch an dieser Stelle sagen würde. Deswegen. Es ist schon alles okay so, aber wie das bei so großen Umbruchphasen ist, technische Probleme ergeben sich immer und wir als Pioniere, die wir hier natürlich jetzt wieder so ein DJ Gabriel Gur Set hier aufgebaut haben, du wirst uns nämlich heute mit Musik versorgen.
Wenn es funktioniert.
Und genau, deswegen hoffen wir, dass das gleich klappt. Draußen präsentiert sich schon mal Thomas Steuer, der wird heute über Nintendo im Allgemeinen reden, was gerade der Status quo bei dieser ja doch für uns alle irgendwie im Herzen ja doch noch als gut konnotierten, aber doch immer mehr undurchschaubaren Firma so los ist. Dann sprechen wir heute noch über Ori and the Blind Forest, ein sehr, sehr charmant, sehr schön aussehendes kleines Indie-Spiel. Die New 3DS, die exklusiv nur auf dem New 3DS spielbare Umsetzung von den Xenoblade Chronicles. Dann hat es auch ein bisschen Stress bei NBA 2K14 gegeben, da wird uns Max gleich drüber aufklären. Und City Skylines, das Spiel, das SimCity eigentlich hätte werden sollen. Und last but absolut not least, Hotline Miami 2.
Ja, wovon wir jetzt hoffen, dass ein wunderschöner Track laufen wird in annehmbarer Qualität.
Der uns schon ein bisschen aufpumpt. Außerdem hören wir natürlich wieder die angehenden Releases. Hast du wieder natürlich schön zusammengefasst für uns.
Aber ne? Sicher, Leute.
Genau, also, mein Name ist Alex Dornheim. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser hoffentlich halbwegs reibungslos verlaufenden Sendung von Controller. Und ich übergebe hiermit an DJ Gabriel Gore. Toi, toi, toi. So schöne Musik, so schöne Feenbrunnen, aber immer so hässliche Feen. Das ist mir jetzt nochmal beim Spielen von Wind Waker HD auch aufgefallen, dass die Feen ja seit jeher, seit Ocarina of Time eigentlich einfach nur creepige Albtraumwesen sind, die eigentlich auch der Protagonist in so einem Indie-Survival-Horror sein könnten. Aber das nur am Rande. Der April liegt vor uns. Wir sind im Prinzip schon so mittendrin, aber es ist trotzdem erst der zweite Montag. Muss man sich vorstellen. Ist im Prinzip viel später hätte es nicht mehr sein können. Es ist ja schon der 13. 14 sind 2 Wochen. Das heißt, wir senden so spät im Monat, wie es nur irgendwie geht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Trotzdem haben wir noch eine Menge April vor uns. Und für das, was da im April spieletechnisch auf uns zukommt, da haben wir inzwischen eine Art Experten. Gabriel, der inzwischen richtig krasse hellseherische Fähigkeiten entwickelt hat und ein sehr gutes Gespür dafür. Was im April an spielerischen Neuerscheinungen so interessant werden könnte.
Paar Tage gewartet, alle April-Scherze identifiziert, diskutiert, geknickt, gelocht und abgeheftet. Jetzt können sich doch erwachsene Menschen darüber unterhalten, was für schöne Spiele im April erscheinen. Zuvor ist eine Notiz, GTA 5 erscheint am 14. April für den PC und wird damit auch für Snobs wie mich überhaupt zu einem Phänomen, das meine Aufmerksamkeit wert sein könnte. Gut, das weiß wahrscheinlich jetzt schon jeder, aber für die Chronistenpflicht sei es gelistet. Zeitgleich, also am selben Tag, geht auch Mortal Kombat an den Start, also Teil 10 für beide Playstations und Xboxen sowie den PC. Traditionsreiches Prügelspiel mit viel Umfang für Fans von Move-Listen auswendig lernen, Met, Innereien und Blutwurst. Da die USK in dem Punkt übrigens relativ vegetarisch veranlagt ist, gibt es keinen offiziellen Deutschland-Release. Aber man erzählt sich ja so einiges über Wille und Weg und wie das eine oftmals zum anderen kommt. Der 14. April bietet aber mehr als nur Aufguss von Bekanntem. Ganz frisch und mit hoher Spannung erwartet Titan Souls. Vertrieben von den neuen Göttern des Indie-Spiele-Publishing, Devolver Digital, kommt da eine hochinteressante Mischung auf uns zu. Man kreuze die grobe Idee von Shadow of the Colossus mit dem Gameplay früher Zelda-Titel. Da muss man nicht viel mehr zu sagen, außer dass das absolut grandios klingt, aussieht und sich hoffentlich auch so spielt. Hinten raus noch zwei Shooter-Tipps. Für den ersten markieren wir bitte den 5. Mai im Kalender. Da erscheint Wolfenstein The Old Blood für PC, PS4 und Xbox One. Ein Standalone-Prequel. Wer Wolfenstein The New Order mochte, kann hier wohl genrefanmäßig bedenkenlos zugreifen. Der zweite Tipp ist etwas spezieller, aber ich freue mich drauf wie der Teufel. Am 21. April geht Killing Floor 2 in den Early Access auf Steam. Ja, das ist normalerweise etwas mit Vorsicht zu genießen, aber hier wird ein Spiel eigentlich fertig abgeliefert und in den nächsten Monaten werden die vollständigen Features wie Waffen, Maps und Charakterklassen sorgfältig eingepflegt. Was man dann bekommt, ist wahrscheinlich wie Killing Floor 1 nur geiler. Ein schön unbarmherziger Koop-Shooter unapologetischer Gewalt- und Waffenporno und ganz neu, zeitgemäße Grafik.
Mann, Gabriel, das war ja ein gewaltgeprägter Ausblick, möchte ich sagen. Gleich zwei Titel, die so in ihrer ursprünglich gedachten Form nicht hier in Deutschland erscheinen werden.
Das wird spannend. Also bei Killing Floor bleibt es noch abzuwarten. Also der erste ist auch geschnitten aufgetaucht, aber naja, mal gucken.
Ja, Mortal Kombat wird ja wahrscheinlich überhaupt keinen Release erst bekommen. Und bei Wolfenstein ja wieder das alte Lied. Gewalt ja, Nazi-Symbole nein. Das geht einfach nicht. Dafür sind wir noch nicht reflektiert und weit und überhaupt geistig entwickelt genug, dass man uns das zumuten könnte, uns einfach mit Nazi-Symbolik in einem völlig einfach zu verstehenden Kontext zu konfrontieren. Das können wir einfach nicht. Was wir aber können, ist einfach weiter Spielemusik hören. So, das war der Titel des Tracks ist einfach Run.
Ja.
Von dem Künstler I Am The Kid, You Know What I Mean. Zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Googlebarkeit oder so. Auf jeden Fall vom Hotline Miami 2 Soundtrack. Einer der sehr coolen Tracks des 49 Stücke umfassenden Soundtracks, richtig?
49. Sag und schreibe, ja.
Ja. Weil größer, besser. Größer, besser, ja,
es
Fortsetzung.
Es ist das alte Qualität versus Quantität Argument daran entfachen, aber das ist an anderer Stelle ein Thema.
So weit sind wir ja noch gar nicht. Wir kommen nämlich erstmal zu etwas wesentlich sanftmütigerem. Einem Spiel, wieder so ein Spiel, das angeblich wieder alle zu Tränen rührt. So richtig sweet, so richtig so ins Herz gehend. Gleichzeitig soll es aber so bockschwer sein, dass man die Zähne am liebsten im Controller versenken würde. Also nicht Hotline Miami, das kann einen bisweilen, je nachdem wie man veranlagt ist, wahrscheinlich zwar auch zu Tränen rühren. Aber nee, es geht um Ori and the Blind Forest. Und Katharina Erfling aus unserer schönen kleinen Controller-Redaktion, die hat sich das mal genauer angesehen. Und was sie dazu zu sagen hat, hören wir jetzt.
Was passiert, wenn man Nintendo, Ghibli Studios und Disney in einen Topf wirft? Zumindest der Optik nach wirkt Ori and the Blind Forest wie ein interaktiver Trickfilm. In dem 2D-Plattformer schlüpft man in die Rolle von Ori, einem Lichtwesen, das von seiner Familie getrennt wurde. Die Kreatur Naru findet ihn und zieht ihn wie ein eigenes Kind auf. Sie sind glücklich, in einem Wald, in dem es von allem genug gibt. Doch dann ziehen dunkle Wolken auf, ein böser Raubvogel taucht auf und Fäulnis dringt in das Land ein, tötet den heimlichen Waldschleich. Ori und seine Ersatzmutter Naru bleibt immer weniger zu essen. Als Naru stirbt und Ori allein zurückbleibt, bin ich den Tränen nahe. Und dabei läuft das Spiel noch keine 5 Minuten. Ori muss sich auf eine Reise durch den sterbenden Wald aufmachen und die Lichter des Geisterbaumes finden. Es liegt an ihm, in den Tempeln von Wasser, Wind und Wärme das Licht zu entzünden, um den Wald wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In altbekannter Jump'n'Run-Manier hüpft man dabei durch eine sich ständig verändernde Welt. Mit der handgezeichneten Umgebung und dem orchestralen Soundtrack wird das Spiel von der ersten Minute an so emotional in Szene gesetzt, dass man schon ein Herz aus Stein bräuchte, um davon nicht ergriffen zu werden. Es ist, als würde man in ein Gemälde eintauchen. Und doch zeigt sich der Wald als dynamische und offene Spielwelt. Er lebt und atmet. Insekten krabbeln über die einzelnen Ebenen, Tiere springen umher, Pflanzen und Bäume leben. Hier sieht man, was passiert, wenn man den Entwicklern die Zeit gibt, ein ausgereiftes Spiel auf den Markt zu bringen. Moon Studios hat 4 Jahre an dem Spiel getüftelt und ein Meisterwerk erschaffen. Man darf sich aber nicht von der wunderschönen Optik blenden lassen. Das Spiel hat es in sich. Jeder noch so kleine Fehler kostet Ori das Leben. Ein Schritt zu weit und das kleine Wesen stürzt in den Tod. Anfangs bewegen wir Ori nur durch Hüpfen vorwärts. Mit dem Fortschreiten des Spiels kommen mehr Fähigkeiten hinzu und machen es immer schwieriger. Ori lernt höher zu springen, stärkere Energieladungen abzufeuern, zu tauchen oder Fähigkeiten zu kombinieren. Um diese Talente freizuschalten, sammelt Ori Lichtkugeln ein. Dem Spieler steht frei, wozu er diese Erfahrungspunkte einsetzt. Er kann damit Fähigkeiten leveln oder aber Lichtpunkte setzen. Diese stellen ein manuelles Speichersystem neben fixen Savepoints dar. Man kann sie beliebig setzen und so selbst entscheiden, wann und wo man neu starten möchte. Besonders praktisch, wenn man an einer speziellen Stelle nicht weiterkommt. Man kann gar nicht anders, als das Spiel und vor allem Ori schnell ins Herz zu schließen. Egal wie oft man zurückgeworfen wird, macht man immer weiter, weil man mehr von dieser traumhaft schönen Welt sehen möchte. Und natürlich, weil man wissen will, wie es mit Ori weitergeht. Ori and the Blind Forest ist ein Spiel, das zu Tränen rührt und gleichzeitig so bockenschwer ist, dass man zeitweilig vor dem Bildschirm verzweifelt. Ein Spiel über Liebe, Aufopferung und Hoffnung in der dunkelsten Stunde.
Große Emotionen. Heide Witzka. Also, das war Katharina Erfling über Ori and the Blind Forest. Das sollte zuerst exklusiv für Xbox One erscheinen, hat es jetzt aber auch auf den PC geschafft. Kostenpunkt liegt so bei knapp einem 20. Und schon nach einer Woche hat der Titel auch schwarze Zahlen geschrieben, hat sich also gut verkauft. Dementsprechend kann man hoffen, dass die ja durchaus begnadet zu sein scheinenden Entwickler. Man sollte immer einfache Sätze im Radio sagen. Keine Partizipialkonstruktion. Aber ich bin ein Rebell. Ich halte mich nicht da dran. jedenfalls Ori and the Blind Forest ist draußen für Xbox One und PC. Und wenn ihr Bock habt auf schöne kleine Jump'n'Runs, die auch ein bisschen süß sind und vielleicht auch ein bisschen emotional werden, dann ist das genau das Richtige für euch. Die Musik ist vorbei, das heißt, ich muss jetzt wieder erzählen. So läuft das hier im Radio. Aber ich bin ja da. Puh, gerade noch gut gegangen. Thomas Steuer ist jetzt bei mir im Studio und er ist Nintendo-Fan. Er hat Nintendo im Prinzip den Nintendo-Spirit schon mit der Muttermilch aufgenommen. Und seit einer Weile ist er aber unzufrieden mit seiner ersten großen Liebe. Du bist unzufrieden mit mir?
Ach, Alex.
Hier steht, du bist unzufrieden mit deiner ersten großen Liebe.
Solange kennen wir uns doch noch gar nicht.
Als ob du davor eine so große Liebe gehabt hättest. Wie mich. Naja. Ach, du meinst Nintendo.
Genau.
Anfang April hat sich nämlich wohl was zugetragen, was dich ziemlich aufgeregt hat. Aber du bist jetzt hier, du hast dich hingesetzt und versucht, das alles sachlich irgendwie auf die Kette zu kriegen, um hier jetzt gefasst über deine Beziehung zu Nintendo zu sprechen. Mhm. Wie ist deine Beziehung zu Nintendo? Wie würdest du gerade den Zustand beschreiben, deiner Beziehung zu Nintendo?
Ich habe ja tatsächlich meine Beziehung zu Nintendo, ich habe mich ja tatsächlich hingesetzt und das mal eingesprochen. Das könntest du mal abspielen.
Was? Das hast du getan?
Ja, natürlich. Ich kann doch jetzt hier im Studio nicht sachlich über Nintendo sprechen, da raste ich doch gleich aus.
Ich schwöre, ich habe gerade die Datei.
Ja, ja.
Jetzt musst du die Zeit überbrücken.
Ich habe mich tatsächlich einfach mal hingesetzt und habe das mal für mich alleine eingesprochen, was gerade das Problem war, Anfang April an einem konkreten Beispiel festgemacht. Wir können danach noch mal ein bisschen so über das große Ganze sprechen, wenn du möchtest.
Mhm.
Ich hoffe, dass ich da auch meine Kontenance
bewahre. Was war eigentlich deine erste Nintendo-Konsole?
Meine erste, die ich besessen habe, die ich gespielt habe. Das war N64 tatsächlich. Super Nintendo durfte ich nicht haben, nein.
Oh, krass.
Durfte ich nicht haben.
Aber du bist,
ich musste, ohne Witz, um das N64 zu bekommen, damals zu Weihnachten 97, habe ich meinen Eltern halt irgendwie so auf so ein kariertes Papier irgendwie so einen Vertrag aufgesetzt, so von Hand geschrieben. Einfach um sicher zu gehen, dass ich es auch wirklich bekomme jetzt.
Mann, das ist ja dramatisch.
Das ist wirklich dramatisch,
aber das zeigt, du hast gekämpft.
Auf jeden Fall.
Du hast gekämpft, klar, für diese Liebe.
Ja, definitiv.
Was war du hast dann aber auch Mario 64
mit Das ist der Witz irgendwie. Ich hatte mir das ursprünglich halt, hatte ich mir halt nur Mario Kart 64 gewünscht.
Ach, Mario Kart 64.
Mario Kart 64 ja. gewünscht. Und ja, die Belohnung für meinen Kampf war dann, dass meine Oma mir noch Mario 64 dazu geholt hat. Und einen zweiten Controller, was echt geil war.
Ja, muss man eigentlich aufpassen, wenn man meinen Kampf sagt, dass man auch wirklich das meinen betont? kommt man sonst? Ist ja gerade wieder die Debatte, ist ja gerade wieder ein aktuelles Thema in den Medien.
Ich weiß nicht genau, wie diese Debatte jetzt war. Ich glaube, erst ab 1. Januar 2016 darfst du unbetont meinen Kampf sagen, oder?
Stimmt, ja, weil das Ding ist, bis dahin, so lange brauchen wir Deutschen auch noch. Und ja. Ab 1. Januar 2016 darf bei Wolfenstein auch normal mit Nazi-Symbolen gezeigt werden. Weil ab 1. Januar 2016 werden wir Deutschen nämlich geistig volljährig. Und dann wird uns zugetraut, auch reflektiert solche Inhalte zu uns zu nehmen.
Ja, es wird auch langsam Zeit.
So, guck mal, und ich habe es jetzt geschafft, tatsächlich das Ding hier runterzuladen.
Wunderschön.
Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Das war wieder so ein Anflug kurzer Inkompetenz.
Tja. Aber ich freue mich. Man ist es auch nicht gewohnt von mir, dass ich irgendwas vorher einspreche. Normal labern wir ja einfach drauf los
hier. Aber gut, ich meine, ich wusste es, aber ich habe es trotzdem irgendwie einfach hier nicht geschafft. Aber das ist
die Hitze.
Das ist so ein bisschen auch, was uns sympathisch macht.
Definitiv,
ja. Und einfach unsere Dummheit und dass wir scheiße sind. So.
Dieses Tollpatschige an der Sendung.
Also nochmal kurz, um das zu vergegenwärtigen. Du hast dir Gedanken über deine Beziehung zu Nintendo gemacht. Du hast es eingesprochen. Und diese Gedanken, die hören wir jetzt.
It's me, Mario.
Den Spruch kennt jedes Kind, oder? Vor allem jedes Kind, das Ende der 90er ein Nintendo 64 besessen hat. Damals war das Game für uns der heilige Gral. Ach was, das Game. Also die ganze Konsole war eigentlich der heilige Gral. Nintendo konnte nichts falsch machen. Die Verkaufszahlen waren mies, die Spielmodule kamen aus der Mode und von den Drittherstellern kam ja auch nicht mehr so viel. Aber für uns Kinder war die Welt trotzdem in Ordnung. Denn Nintendo hat geliefert. Für uns. Wir hatten geile 3D-Grafik, hippe Analogstick-Steuerung und jedes Jahr mindestens zwei absolute Blockbuster, die man sich zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen konnte. Und wenn wir irgendwo nicht weiterkamen, dann haben wir einfach bei Nintendo angerufen und uns wurde geholfen. Egal wie absurd unser Anliegen und egal wie unverständlich unsere Beschreibung war. Nintendo hat für uns geliefert, sich an unseren Erwartungen ausgerichtet. Leider ist Nintendo nicht mit mir älter geworden. Hat sich nicht mit mir und meinen Erwartungen weiterentwickelt. Hat online verschlafen, hat HD verschlafen, hat vernünftige Digitaldistribution verschlafen, hat die Indies ignoriert und den Leuten verboten, sich über Headsets zu unterhalten. Fast all das hat Nintendo dann irgendwann korrigiert, irgendwann nachgeholt, hat Schadensbegrenzung betrieben, soweit es möglich war. Aber für mich spielte sich das Gamerleben dann längst schon woanders ab. Trotzdem bin ich immer irgendwie dran geblieben. Wollte den Überblick nicht verlieren, wollte wissen, was Nintendo macht und wollte natürlich auch, dass Nintendo versucht, mich zurückzugewinnen. Und Nintendo versucht es auch bis heute, so wie man das eben macht mit alten Säcken, indem man auf Nostalgie setzt, Erinnerungen triggert und dabei doch nur aufs Portemonnaie schielt. Der letzte armselige Versuch dieser Art datiert von vor 2 Wochen. Die N64-Spiele sind auf der Wii U angekommen, angeführt von Super Mario 64. Über 2 Jahre nach Erscheinen der Konsole und über 8 Jahre, nachdem es schon auf der ersten Wii aufgeschlagen ist. Geändert hat sich nichts. Preis 9,99 €. Seitenverhältnis 4:3, Auflösung 320x240 Pixel. Ein Spiel von 1997, 1:1 umgesetzt ins Jahr 2015.
Oh.
Tja.
320x240, das ist jetzt die Auflösung auch, auf die deine Liebe zu Nintendo jetzt auch runtergeschrumpft ist?
Ja, das hast du wirklich eine sehr schöne Überleitung hier,
Herr Dordheim.
Das war
genau, währenddessen habe ich mir schon auf die Schulter geklopft.
Ja, also das ist ja schon ein Problem, was sich einfach aufgestaut hat, ne?
Genau, aber es ist ja, aber ich meine, so faule Portierungen von so uralten Spielen irgendwie in Download-Stores, der Hersteller, das ist ja jetzt keine Seltenheit. Das ist ja jetzt auch kein Nintendo-exklusives Problem.
Nee, aber es geht ja auch einfach eindeutig besser. Ich meine, wie viele Jahre ist das schon her, seit die beiden Banjo-Games irgendwie in den Arcade-Store von Microsoft reinkamen, von der Xbox? Und die waren dann wenigstens einfach in HD. Lass die Spiele gerne, wie sie sind. Die waren ja gut damals.
Ja.
Aber du weißt genau wie ich, wie die N64-Spiele, wie die damals aussehen, wie die im Vergleich heutzutage aussehen. Das ist meistens halt einfach Brei und Matsch und Nebel und so weiter.
Es ist bei den Wii-Spielen auf der Wii U schon kaum zu ertragen.
Ja, du kannst dir das auf einem normalen HD-Ready-Fernseher 720p, kannst du die Wii-Spiele mit ihren 480p nicht ertragen, wegen dem verfiesen Kantengeflimmer da. Und alles.
Man muss erst innerlich in den Modus kommen, bis man irgendwann so das Gehirn, die Kanten und die Pixel zu einem großen Ganzen zusammenfasst.
Ja. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, einfach die Auflösung mal gerade hochzuziehen, dann ist doch keine Arbeit.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also,
ich meine, das ist ja der Witz, die haben ja jetzt zusammen damit angekündigt, Anfang April, nicht nur N64-Spiele kommen in den Wii U Store, auch die Nintendo DS-Spiele kommen in den Wii U Store, nicht in den 3DS Store. was Sinn machen würde, weil es ja vorher schon Handheld-Spiele waren und weil sie ja grafisch nochmal runtergeschraubt sind.
Ja, das kann, was wird denn da los sein?
Kannst du dir vorstellen? Gut,
ich weiß, wie die Advanced-Spiele auf dem HD-Fernseher aussehen.
Gibt es ja auch für die Wii U, aber die gibt es auch für den 3DS.
Ich habe da den Überblick, ehrlich gesagt, verloren. Ich finde aber, die Advanced-Spiele sehen besser aus als die Wii-Spiele.
Ja, mal ehrlich. Das war ja wenigstens noch Pixel-Art.
Ja.
Ne? Und auf der Wii ist wirklich mega einfach nur pixelige
Pixel-Art. Das stimmt.
Was hat ein Game Boy Advance-Spiel für eine Auflösung? 50x20 oder was?
Also ich glaube ehrlich gesagt auch so 320x240 rum.
Ja.
So um den Dreh. Jedenfalls, was wollte ich noch sagen? Es kann ja wirklich nicht so schwer sein, die Auflösung der N64-Spiele hochzudrehen, weil man sieht ja an dem Beispiel von Emulatoren, dass im Prinzip die Grunddateien dieselben sind. Ja. Du hast nur die Grafikoption, das Hochauflösen zu spielen und siehe da, es funktioniert.
Ja, es funktioniert.
Ohne große Probleme. Und es sieht auch besser aus.
Ja, es tut dir nicht. Weil, scheiß N64-Emulatoren, die haben wir 2003 oder wann schon benutzt. Da hattest du als Maximalauflösung auf deinem Rechner irgendwie 1074 mal irgendwie 768.
1024 mal 768.
Ja, 1024, genau, sorry.
Dass du Auflösungen nicht auswendig kennst.
Ich bin ja kein PCler. Auf jeden Fall. Kann das doch jetzt irgendwie 10 Jahre später nicht so ein Problem für Nintendo sein. Das sind so krasse Faulheiten. Dann kostet das Spiel immer noch 9,99 €.
Ja.
So viel hat es ja auch gekostet, als es 2006 auf der Wii kam.
Mhm.
Und da gab es die N64-Spiele ja sofort.
Ja.
Und jetzt kam Anfang des Jahres, haben sie ja wie die GameCube-Spiele erst noch hochgeladen, weil sie ja mal wieder nichts zum Releasen hatten für die Wii U.
Ja.
Metroid Prime, habe ich mich mega drauf gefreut. Eine Stunde, zwei gespielt.
Warte, gibt es wirklich GameCube-Spiele? Es gibt, glaube ich, nur Wii-Spiele. Die Trilogy, das ist ja...
Ach ja, stimmt, das war die Wii-Umsetzung. Ja, genau. Ne? Aber genauso schlimm, es sieht einfach aus wie...
Ne? Ja.
Schissen.
Ja. Was hältst du generell von den... Aber es ist schon ein ambivalentes Verhältnis, ne? Weil so die AAA-Releases, die sie selber rausbringen, das ist ja meistens ein recht gutes Paket, was man da inhaltlich bekommt. Und da kann man sagen, das ist so relativ faire, relativ gute Preispolitik.
Die Preispolitik ist super bei Nintendo, vor allem weil da vieles auch für 40 Euro irgendwie rauskommt von den AAA-Sachen, während du bei der Konkurrenz ja mal unter 60 gar nicht davon kommst.
Genau.
Ne? Auch sogar bei den Download-Sachen ja irgendwie nicht. Aber ich finde halt so das Drumherum, das stimmt da überhaupt nicht mehr. Ne? Wie lange es gedauert hat, bis HD kam, wie lange es gedauert hat, bis vernünftige Online-Services kommen. Du kannst auf der Wii immer noch nicht per Headset einfach mit Leuten kommunizieren. Es geht, glaube ich, bei Black Ops, bei den Third-Party-Sachen geht es bei Call of Duty, Black Ops und noch bei irgendeinem anderen Spiel. Mhm. Jetzt kommt der größte Witz. Das Gamepad hat ja einen Mikrofoneingang. Und den kannst du bei diesen Spielen nicht verwenden, weil der nicht dafür vorgesehen ist, zum Kommunizieren. Das heißt, du musst dir ein Third-Party-Headset kaufen, damit du diese Third-Party-Spiele dann auch noch... Und das Ding, pass auf, wenn du jetzt... Angenommen, du gehst hin und spielst Call of Duty, Black Ops mit dem Pro-Controller, mit diesem Classic-Controller. Ja. So spielt man so ein Spiel, ja verdammt nochmal, nicht mit dem Gamepad. Dann musst du das Gamepad daneben legen und da dein Headset reinstöpseln, um dich mit dem Kollegen zu unterhalten. Weißt du?
Ja, aber was ist da los bei Nintendo? Werden die einfach alt?
Und dann, ja, und dann...
Werden die einfach langsam löchrig in der Birne?
Nee, ich glaube, bei Nintendo dauert einfach alles irgendwie länger, bis es mal irgendwie was passiert. Weil einfach in der Chefetage so viele alte Säcke noch sitzen, die alles blockieren. Das glaube ich nämlich irgendwie.
Ist es das viel zitierte WDR-Syndrom?
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, was ja mal ein Anfang wäre, wenn sie einfach mal ein Account-basiertes System machen würden, haben sie jetzt, glaube ich, mit dem Nintendo Network Account, da wird man vielleicht bei der nächsten Konsole sehen, ob man die Sachen, die man jetzt gekauft hat, dann dorthin transferieren kann.
Man kann ja jetzt zumindest schon Sachen, die man auf der Wii gekauft hat, kann man ja auf der Wii kaufen, für billiger ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Also so aus so Virtual Console Sachen und so.
Fair, ich glaube, die Preise sind sogar ziemlich gleich, auch für Super Nintendo Spiele.
Ja, das Ding ist, du kannst, wenn ist, ich zum Beispiel...
Gleich geblieben.
Ich habe mir Zelda 1 gekauft damals für, weiß ich nicht, 5 Euro.
4,99 €, ja.
Und jetzt kann ich es für nochmal 1 € Aufpreis oder 2 € Aufpreis irgendwie.
Ja, du kannst es upgraden. Ja. Genau, kannst du mit Mario 64 auch machen. Du kannst es für 1,99 € upgraden, was ich auch mega dreist finde.
Finde ich nämlich auch.
Was gradest du denn da ab?
Ja, richtig. Ja.
Von 4,3 auf 4,3.
Ich greife auf dieselben Inhalte zu, nur auf der anderen Konsole.
Und dazu habe ich ja noch eine geile Anekdote.
Ich habe doch den Wii-Modus schon auf meiner Wii U drauf. Ja. Das heißt, ich kann einfach in den Wii-Modus reingehen und ich kann das Spiel dort aufrufen. Genau. Warum soll ich denn dann das extra Geld dafür bezahlen, dass ich die paar Klicks nicht machen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall dreist. Wenn dann diese Datenübertragung von Wii zu Wii U auch noch funktionieren würde. Ich habe dir, glaube ich, mal im Vertrauen die Geschichte erzählt, wo ich dann so lange geweint habe. Ne?
Ja.
Als ich diese Datenübertragung machen wollte, kurz nachdem ich 2012 irgendwann die Wii U gekauft habe. Ne? Und dann ging das nicht. Da kam immer irgendein Fehlercode. Ich habe alles probiert, die Internetverbindung geändert und so weiter, neue SD-Karte, alles, all den Kram, den du brauchst, um die, deine verdammten Daten, deine verdammten Virtual Console-Spiele von der alten Wii in den Wii-Modus der Wii U zu kriegen. Dann habe ich bei der Nintendo-Beratung angerufen. Wohl wissend, dass ich damals ja früher jeden Scheiß da fragen konnte und immer Hilfe bekommen habe. Immer. Ja. Ne? Und dann war da eine Dame dran, die hat dann ein bisschen probiert und hier Tipps gegeben, haben das schon probiert und dies probiert und jenes probiert. Nee, hat nicht funktioniert. Warten Sie mal, ich gehe mal eben einen Kollegen fragen. Dann war sie erstmal so 2-3 Minuten weg. Und dann kam sie zurück und meinte so, wir rufen sie zurück. Geben sie mir mal ihre Handynummer, dann rufen wir sie morgen zurück. Und dann kann ich ihnen schon mehr sagen. Natürlich kam da kein Rückruf, da habe ich ja auch nicht drauf gewartet. Ne? Und eine Woche später, ich glaube, es war sogar auf den Tag genau eine Woche später, sitze ich irgendwie so mir nichts, dir nichts, irgendwie so am Vorabend in meinem Wohnzimmer, ne, Bohr in der Nase, auf einmal kommt ein Anrufen. Was ist das denn für eine Nummer, irgendeine Hotline und so weiter. Ne? Ja, guten Tag, Nintendo Konsumentenberatung hier. Ich wollte Ihnen nur eben sagen, dass wir auch nicht wissen, woran es liegt. Danke für den Rückruf.
Ist das vielleicht, müssten wir vielleicht einen neuen Begriff uns dafür ausdenken? Ist es vielleicht the Nintendo Indifference?
Tja, wenn ich mich ja wenigstens einfach nur einloggen könnte auf der Wii U mit dem Account und das dann rüberziehen könnte, das Mario 64, gern auch für 2 Euro, von mir aus. Aber du musst ja die Datenübertragung machen, damit die Wii U überhaupt erst erkennt, dass du eine alte Wii gehabt hast.
Ja, ja.
Wenn die Wii früher ja kaputt gegangen ist, und du musstest sie ja austauschen, dann musstest du ja sie ja auch einschicken, damit die quasi bei Nintendo die Datenübertragung machen. Wenn meine Xbox freck ist, dann trete ich sie in eine Tonne, kaufe mir eine neue, log mich ein und hab wieder alle Sachen.
Ja.
2015. Das war schon 2008 oder 2009 so. Früher.
Ja, aber so ist das halt bei Nintendo, ne? Und weißt du, was das Ding ist? Trotzdem haben wir die Wii U bei uns wieder zu Hause stehen.
Ja, trotzdem haben wir sie wieder.
Ich habe mir eigentlich geschworen, mir keine Wii U zu Hause zu kaufen. Und jetzt ist das die einzige neue Konsole, die ich habe.
Bei mir auch nicht funktioniert.
Ja gut, müssen wir abwarten, ob Nintendo weiterhin unsere Geduld so strapazieren wird.
Ich bin ruhig geblieben, oder? Ich bin ruhig geblieben,
oder? Ich habe eigentlich so eine richtig schöne Hass-Tirade erwartet.
Raste jetzt gleich hier aus, wenn das Mikrofon unten ist.
Gabriel, möchtest du noch was hinzufügen oder möchtest du einfach nur Musik abfeuern?
Nur Musik.
Nur Musik. Er ist erst schon durch. Das war zu viel Nintendo für den guten Gabriel. Alles klar.
Scheiß!
Da steht Bellum Garden. Ist das aus Final Fantasy 8 oder... Ist das nur so?
Richtig, und zwar also natürlich gecovert, geremixed von einem Herrn namens Ivan Huckstock oder so.
Gut. OC Remix?
Ja.
Haha, wusste ich's doch. Du, Gabe, schreib mal einfach ganz unqualifiziert in den Raum das Erste, was dir zum Begriff Städtebausimulator in den Sinn kommt.
Interessiert mich ein Scheißdreck.
Okay, eine andere Möglichkeit wäre SimCity gewesen.
Ja.
Aber du musst natürlich dich wieder mit deiner Anti-Haltung hier in den Vordergrund stellen. So ist das doch.
Ist einfach.
Genau, aber SimCity war es bisher. Im März hat aber ein völlig neuer Städtebausimulator mal so richtig abgeräumt. Cities Skylines nennt sich das Ganze. Kam wie aus dem Nichts auf den Markt und wurde zu einem riesigen Hit, sowohl bei der Presse als auch bei dem geneigten Spieler. Und ja, daran sollten sich Moment, warte, ich muss mal kurz den Reset-Button suchen. So. Okay, daran sollten sich gewisse Publisher mal ein Beispiel nehmen, findet dieser Kollege hier.
Und bis dahin heißt's, hochlebe der Penis.
Und weitere Weisheiten, aber zum Thema City Skylines, hören wir jetzt von ihm.
Selten habe ich mich auf ein Spiel so gefreut wie auf SimCity, den lang erwarteten 5. Teil der berühmten Städtebausimulation. Und noch nie hat mich ein Spiel beim Erscheinen so enttäuscht. SimCity war ein gigantisches Desaster, das EAs ohnehin angeschlagenem Ruf sehr geschadet und den Entwicklern Maxis letztendlich den Gnadenstoß verpasst hat. Fast zeitgleich mit der Schließung der Maxis Emeryville Studios im März schleicht sich ein Spiel namens Cities Skylines auf den Markt. Es kommt vom finnischen Entwickler Colossal Order, die mit ihrem Spiel Cities in Motion erste Simulationserfahrungen sammeln konnten und wird von Paradox Interactive vertrieben, die sonst für ihre großen, rundenbasierten Strategiespiele wie Europa Universalis oder Crusader Kings bekannt sind. Und dieses unscheinbare Spiel wird von der Presse überwältigend positiv angenommen. Nicht ohne Grund. Es verzichtet auf die Dinge, die SimCity so lästig gemacht haben, wie zum Beispiel den Online-Zwang oder das offensichtlich auf DLC-Kauf ausgelegte Erweiterungskonzept und kontert dafür mit einem von Anfang an stabil funktionierenden Singleplayer-Erlebnis und setzt auf sehr freie Modifizierbarkeit, indem es sogar direkt einen Editor bereitstellt. Es dauert keine Woche und das Spiel hat 500.000 Exemplare verkauft. Rekord für den Publisher Paradox Interactive und natürlich auch für das kleine, vorher gänzlich unbekannte Entwicklerstudio. Es dauert keinen Monat und das Spiel ist von einfach installierbaren Mods so überflutet, dass sich die Spielinhalte wie von selbst exponentiell vervielfältigen. Und das ohne, dass ich extra dafür zahlen muss. Und nur einen Monat nach Release und ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu müssen, bin ich fest davon überzeugt, dass Cities Skylines jetzt schon zu den besten Spielen des Jahres 2015 zählen muss. Die beste Marketingstrategie ist eben immer noch, Qualitätsware abzuliefern. So und nicht anders.
So? So und nicht anders. Da hat er mal auf den Tisch gehauen, Herr Gerrit. Und also uneingeschränkte Empfehlung bekommt Cities Skylines jedenfalls vom Kollegen Köppel. Vor allem, wenn ihr genauso enttäuscht gewesen seid wie er von SimCity vor 2 Jahren. 2 Jahre ist es inzwischen her, das SimCity-Desaster. Anders kann man es ja gar nicht mehr nennen. Das Spiel, also Cities Skylines, gibt es für den PC auf den üblichen Plattformen erhältlich, ne? Im Internet. Ihr kennt das, die üblichen Verdächtigen. Für knapp unter 30 Euro, je nachdem noch, ob ihr die Deluxe-Variante euch holt oder was auch immer. Ob es am Ende des Jahres dann wirklich in unseren besten Listen erscheint, das werden wir ja noch sehen. Aber Gerrit scheint sich da ja auf jeden Fall schon ziemlich sicher zu sein. Der geneigte Zelda-Spieler wird es gehört haben, auch hier handelte es sich um einen Remix von bekanntem Songmaterial aus Zelda Ocarina of Time. Und jetzt, Achtung, Lauscher auf, los geht's mit dem nächsten Thema.
Die Server werden wieder hochgefahren und Safe Games wiederhergestellt. Außerdem wird der Support von NBA 2K Games von 18 auf 27 Monate verlängert.
Zum 31.03., also vor jetzt 2 Wochen ungefähr, sind vorläufig die Server für NBA 2K14 abgeschaltet worden. Keine 1,5 Jahre nach Release. Hat 2K dem Next-Gen-Debüt der Basketball-Simulation einfach mal den Hahn abgedreht. Nach zahlreichen Protesten der Spieler hat 2K nun die Frist verlängert und dem Titel noch ein paar weitere Monate spendiert. Mein Kollege Max Heck ist nun bei mir und wir sprechen nicht nur über die Konsequenzen, die dieses Thema für die NBA 2K-Fans hat. Max, was macht dir überhaupt Sorgen bei dem Thema?
Ja, also erstmal ist das Problem, dass man halt Spielmodi, die komplett offline gespielt werden, mittlerweile auf eine dauerhafte Online-Funktion also abhängig davon sind. Wie zum Beispiel dieser My Career oder dieser My GM-Modus.
Ja.
Und das ist halt irgendwie problematisch, weil bei fehlender Online-Verbindung sind die Sachen einfach nicht spielbar. Weil auf die 2K-Server muss zugegriffen werden, um den aktuellen Save runtergeladen zu werden und halt um weiterzuspielen. Und wird der Service eingestellt, wie jetzt in diesem Fall, dann sind die Spiele nicht mehr spielbar. Und übrigens auch jetzt vor der Frist, es waren keine genau 18 Monate und das gibt einem schon zu denken, finde ich.
Ja, das ist ein relativer Bitch-Move, das würde man eigentlich vor allem so einem großen Publisher wie 2K eigentlich nicht zutrauen, oder?
Nee.
Das mit den Spielständen sollte bei 2K14 ja nicht der Fall sein, oder?
Genau, als nämlich rauskam, dass 2K die Server abstellen will Ende des Monats, hieß es nämlich auch, kamen viele Fragen, ja, was heißt das denn mit den Offline-Spielständen für den My-Career-Modus und sowas? Und dazu können wir jetzt mal eine Stellungnahme von 2K gegenüber der Seite Polygon hören.
Online gespeicherte Spielstände bleiben erhalten und werden nicht gelöscht. Diese Spielstände werden in Offline-Spielstände umgewandelt. Die virtuelle Währung wird in eine entsprechende Offline-Währung umgewandelt.
Genau, und im Gegensatz zu dieser Aussage konnten die Spieler, nachdem die Server down gegangen sind, nicht mehr darauf zugreifen.
Hm. auch wieder so ein sehr schöner Tritt ins Fettnäpfchen. Wir sind ja schon fast bei Nintendo-Dimensionen hier angekommen. Hat sich 2K dazu denn auch nochmal geäußert?
Also die offizielle Antwort des 2K-Supports war daraufhin:
Das bedeutet, dass ein online gespeicherter MyCareer oder MyGM-Speicherstand leider nicht mehr verfügbar ist. Die Datei müsste als Offline-Speicherstand neu erstellt werden.
Und genau da liegt der Hund begraben. Hm. Wenn du einen Spielstand hast, der einmal online gegangen ist, gilt dieser als Online-Safe. Daraufhin muss er wieder von dem 2K-Servern abgerufen werden. Diesen Offline-Safe kannst du nur erstellen, wenn du keine Internetverbindung hast. Sprich, jetzt müsstest du hingehen und einen neuen Offline-Safe erstellen. Das heißt, ja, das Spiel ist noch spielbar, aber dein gesamter voriger Spielstand,
alles, was du geschafft hast, wurde dir genommen.
Genau, ist praktisch weg. Und du kannst ja denken, wie die Leute reagiert haben, als sie online gegangen sind, auf einmal der Spieler irgendwie als in Ruhestand gesetzt wurde. Ja. Du sitzt dann da, denkst du dir, ja, toll.
Vor allem, sie wussten doch ganz genau, was passiert, wenn sie die Server abschalten, oder?
Ja, also ich kann mir das auch nicht anders erklären. Also die wissen genau, wie ihr System funktioniert. Und gerade diese Aussage am Anfang war irgendwie, ja, das war abzusehen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die das nicht wussten. Und schade an dem Ganzen ist, dass das Spiel eigentlich super ist und auch ein perfekter Einstand war. Aber das Ganze drumherum, diese Performance, die Probleme am Anfang mit der Online-Stabilität, also das sind einfach Dinge, wo ich mir denke, ja, wenn das so weitergeht, ist das echt ein Problem.
Ja, vor allem, man kennt das ja eigentlich wirklich, also man kennt das, dass das Online-Server für Spiele irgendwann abgeschaltet werden, dann kriegt man vom Publisher aber in der Regel genug Vorlauf, alles nochmal zu sichern, was man irgendwie hat, aber das ist ja wirklich in jeglicher Hinsicht, also wie gesagt, Nintendo-like schon fast, muss man sagen. Also nach, ne, du sagtest es ja gerade, nach dem missglückten Launch erstmal, aufgrund der ständigen Serverprobleme kommt es jetzt auch wieder zu einem traurigen Ende. Das ansonsten spielerisch ja sehr auch von dir hochgelobte NBA 2K14. Ja, und die Politik, die hinter dem Modell der 2K-Spiele steht, hinterlässt auf jeden Fall einen sehr bitteren Nachgeschmack und deutet auch auf eine Zukunft hin, die dem Konsumenten wortwörtlich den Mittelfinger zeigt. Draußen wird Fußball gespielt auf den Korridoren. Und wenn ich mir das so angucke, also es sind Max Heck und Thomas Steuer, die dir gerade den Ball hin und her passen. Und es sieht ungefähr so gelenk aus wie die Verteidiger bei FIFA. Ja, und auch ungefähr genauso erfolgreich. So, mit der schönen Geräuschkulisse kommen wir jetzt now for something completely different. Mal wieder. Oh. Aber die Bierflaschen stehen noch. Verrückt. Ah, jetzt. Kriegen wir versicherungstechnische Probleme eigentlich, wenn man das jetzt hier on air hört?
So, machen wir drinnen weiter, oder?
Ja, genau. Kommt rein. Sehr, sehr überzeugende Ballphysik. Oh. Wie geht's euch?
Ich bin nicht mehr ganz austrainiert.
So fünfmal den Ball hin und her passen, ohne sich überhaupt dabei zu bewegen. Und Thomas Steuer ist kurz vom Herzinfarkt.
FIFA ist irgendwie leichter.
So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier wieder den roten Faden zurückkriegen. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte zurück erinnern an eine Zeit vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren wurde es nämlich auf die Welt losgelassen. Hotline Miami. Ein kleines Indie-Game von Jonathan Söderström und Dennis Wedin, besser bekannt als Denneton Games. Und ich muss auch sagen, für die ungeübte westliche Zunge auch ein bisschen leichter auszusprechen. Trotz 8-Bit-Grafik oder vielleicht gerade wegen 8-Bit-Grafik, simplem Gameplay und minimaler Handlung war das ein Monstrum von einem Spiel. Hart, schnell, extrem gewalttätig und ausgesprochen faszinierend. Kurz gesagt, es war halt eine dieser Erscheinungen, die klar machen, was Indie-Entwickler an radikaler Kreativität eben in die Branche pumpen können. Das war auch noch eine Zeit, wo Indie-Spiele noch so was ganz Besonderes waren. So, das war so dieser Umbruch, bevor es so jede Woche einen Humble-Bundle gab. Egal, natürlich hat das nach Fortsetzungen geschrien, was Denneton Games da abgeliefert haben. Und die gibt's jetzt, seit knapp einem Monat. Und mein Kollege Gabriel Gore, der bedient hier nicht nur die DJ-Regler, sondern der ist auch in einen Blutrausch verfallen, wie soll es auch anders sein, mit Hotline Miami, hat diesen jetzt mal abklicken lassen und betreibt jetzt gleich hier on air eine tiefenscharfe Nachlese zum Ganzen. Also, was steckt in, um und hinter Hotline Miami 2 Wrong Number? Wir können es nur erahnen. Gewissheit gibt es jetzt.
Do you like hurting other people? Diese ketzerische Frage hat uns der erste Teil von Hotline Miami gestellt. Und da wir uns alle für Teil 2 wieder vor den Bildschirm gesetzt haben, stellt das Spiel süffisant fest, you really do like hurting other people. Oh, hell fucking yeah. In Kurzform, Hotline Miami 2 Wrong Number bietet alles, was von dieser Fortsetzung erwartbar war. Neue Szenarien, neue Masken, mehr verwirrende Handlungsfetzen. Bockschwere, blitzschnelle, bluttriefende Gewaltausbrüche. Hotline Miami etabliert sich als eins dieser Spielephänomene besonderer Art. Aber erzählen wir es mal von vorn. Das Schema von Teil 1 war eingängig. Der unbekannte Hauptdarsteller folgt mysteriösen Anrufen zu mysteriösen Adressen in Miami. Da spaziert er dann durch den Vordereingang und tötet alles, was sich bewegt. In pixeliger 8-Bit-Grafik schauen wir auf die Grundrisse der Gebäude, stürmen von Raum zu Raum und exerzieren eine explosive Mordserie mit allem, was wir in die Finger kriegen. Messer, Metallstangen, Macheten, Schusswaffen. In Teil 2 sitzt unser Mörder mit der Tiermaskenkollektion allerdings hinter Gittern. Seine Taten sind Gesprächsthema Nummer 1. Wir spielen jetzt also nicht nur verschiedene Hotline Miami-Killer, sondern auch Filmdarsteller, Investigativjournalisten, Personen aus der Vergangenheit des Maskenkillers und Trittbrettfahrer. Die Handlung bleibt allerdings weiter kryptisch, fragmentiert und collagenhaft, und das ist gut so. Zu viel Klarheit könnte die Faszination am Spiel schwächen. Und auch innerhalb der Handlung bleibt die Hotline Miami eine Erscheinung, die offenbar niemand mehr erfassen oder kontrollieren kann. Am Gameplay wurde grundsätzlich nicht viel verändert und auch das ist gut so. Natürlich kann man weiter die Gegner belachen, die auf Lärm reagieren, aber über einen Stapel Leichen hinwegsehen. Realismus ist aber auch nicht der Punkt. Hotline Miami 2 bietet wieder ein sehr gut funktionierendes Gameplay, in Details sogar noch ausgefeilter als der Vorgänger. Dazu kommen natürlich neue Spielecharaktere und neue Tiermasken, die sich teilweise deutlich stärker auf die Spielweise auswirken als bisher. In Teil 1 lagen auf den Masken eher passive Verbesserungen. Hier gehören zum richtigen Tiergesicht schon mal zwei Maschinenpistolen oder Nunchakus. Der Journalist zum Beispiel wiederum weigert sich, tödliche Gewalt anzuwenden und entlädt jede Schusswaffe, die er aufhebt. Na sowas. Die durchdachte Pixelgrafik, die blutige Gewaltdarstellung und der Soundtrack machen Hotline Miami 2 wieder zu einer adrenalinhaltigen, abgründigen und hypnotischen Erfahrung. Wieder haben verschiedene ausgezeichnete Elektrokünstler Tracks beigesteuert, wieder mit viel 80er-Vibe. Insgesamt ist zwar der Rausch von Hotline Miami 1 etwas verflogen, das Grundgeschehen ist jetzt einfach bekannt und auch gewohnt, aber die fiebrige Faszination bleibt. Hotline Miami 2 Wrong Number bietet eine große Mörderpackung, sogar einen zweiten Spieldurchlauf als Hard Mode. Vielleicht stört sich mancher an den etwas ausgedehnten Erzählpassagen, aber das ändert nichts daran, dass diese verblüffend unkommentierte, psychologisch querliegende Gewaltorgie sich weiter verdiente Aufmerksamkeit verschafft.
Ja, Gabriel Gore, ja, über Hotline Miami 2. Du bist auch hier.
Die ganze Zeit. Mit Beleuchtung.
Deswegen, ich habe Hotline Miami 2 auch gespielt, deswegen möchte ich jetzt auch noch mit dir darüber sprechen. Punkte vertiefen. Wir hatten einmal die Musik. Du hast auch gerade schon die sehr positive Beispiele in deinem Beitrag untergebracht für die Musik.
Das waren aber eigentlich schon die schönsten, ja.
Ja, man muss sagen, also 49 Tracks umfasst dieser Soundtrack im Vergleich zu, weiß ich nicht, 11, 12, die es beim Vorgänger waren.
Ja, sowas im Dreh.
Und
ja, also es ist natürlich ein großer Geldwert, wenn man jetzt zum Beispiel den Soundtrack sich kaufen will. Dann kriegt man einfach eine Menge Holz dafür. Selbst wenn man es eindampft auf ein Best-of, ist es halt immer noch deutlich mehr, als man in der CD gekriegt hätte. Aber
wir haben gerade schon die Q-Frage gestellt.
Genau.
Die Quant- und Qualitätsfrage.
Genau, und es ist einfach so und es ist auffallend so, auch wenn man nochmal Vergleich spielt, die Tracks sind weniger pointiert, bleiben weniger im Kopf, als das bei Teil 1 der Fall war. Es gibt nach wie vor sehr gute, es gibt auch ein paar Künstler, die ich jetzt für mich entdeckt habe, wie Carpenter Brute, die ich sehr, sehr cool finde, die einige der geilsten Tracks dabei gesteuert haben. Aber insgesamt, so im Schnitt muss man sagen, verkommt die Musik hier doch so ein bisschen zu Hintergrundrauschen, während sie vorher ja sehr prominent war und an dieser Stimmung teilhatte.
So, ich habe auch nochmal zum Vergleich Teil 1 gezockt und es war einfach wieder so, du bist zu Hause, hörst einfach wieder diesen Track und bist einfach wieder Zoom. Und das zieht dich auch einfach wieder in diese Atmosphäre rein. Es gibt bei Teil 2 kaum einen Track, selbst wenn sie mir gut gefallen haben, haben sie mich nicht so tief in diese Welt wieder reingezogen, wie es bei Teil 1 der Fall war.
Ja, sie haben sich so ein bisschen in den Hintergrund gezogen und haben wirklich mehr Background geboten, passenden Background.
Haben die Atmosphäre Background, auch aufrechterhalten.
Aber nicht die große Sogwirkung wie bei Teil 1.
Genau. Haben nicht so in mir drin rumgerührt. Und bis auf den Track, mit dem du den Beitrag gestartet hast, den...
der phänomenal ist.
Der einfach einem komplett alles innerlich um die Ohren haut. Also genau. Man muss aufpassen, die Synapsen sind ja eh immer schon am Übersteuern so. Und dann kommt noch dieser Track rein. Sehr geil, auch sehr geiles Level einfach.
Ja. Roller Mobster von Carpenter Brut, heute zur Eröffnung der Sendung gespielt.
Richtig, beim Level Death Wish, falls hier... Hotline genau. Miami 2 vor, ich hab noch. Ein anderer Aspekt, der ein bisschen so im Zusammenhang mit der Musik mich nicht so ganz hat eintauchen lassen ist, du hattest es erwähnt auch schon in dem Beitrag, die Charaktere wechseln immer. Man spielt einen bunten Reigen an Charakteren, während es vorher in Teil 1 größtenteils, wenn man jetzt den Biker, den man zum Schluss hat, mit rausnimmt, es war ein Charakter, Jacket. Der mysteriöse, von Fans auch eine sogenannte Jacket.
Ja, ja.
Der namenlose Protagonist. Bei Teil 2 sind es jetzt verschiedene Charaktere, die immer andere Umstände haben, die das Positive ist, dass das Gameplay immer variiert. Man hat immer neue Herausforderungen. So hier ne, der investigative Journalist, der einfach zunächst keine Waffen benutzt. Das ist ein riesiger Schmerz im Arsch, wie man ja zu sagen pflegt. Dann gibt es Charaktere, die im Nahkampf besser sind, Charaktere, die schneller sind, langsamer. Und das ist cool. Was blöd ist, dass man immer wieder aus der Atmosphäre, die setzt sich ein bisschen fest und dann wird man aber wieder rausgerissen, weil halt wieder so ein krasser Bruch im Schauplatz und in der Figur sind.
Dazu kommt auch, dass, wie auch schon erwähnt, die Erzählpassagen relativ ausgedehnt sind. Das heißt, man hat also eigentlich relativ lange Pausen zwischen den Leveln, in denen halt einfach hoch adrenalingetriebenes Geschehen ist und dann wiederum Erzählpassagen, die sehr gemächlich sind vom Tempo, die auch hier auch vom Soundtrack nicht so pointiert sind wie bei Teil 1, wo wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, wo man immer diesen Groove hatte.
Genau.
Man hat seinen blutigen Auftrag erledigt, dann geht man sich eine Pizza holen, kommt nach Hause, nimmt den nächsten Auftrag an. Das hatte immer so einen Rhythmus
und es
kam immer wie dieselben Tracks und man war irgendwie so drin, das ging echt immer rund. Hier nicht so.
Genau, und daraus, da hat mir so ein bisschen die Rauschhaftigkeit einfach so ein bisschen gefehlt. So, weil das war einfach, bei Hotline Miami 1 war man einfach so in the zone.
Ja.
Wie man so sagt. Und das hat mich so immer so ein bisschen rausgehauen. Und das fand ich ein bisschen schade.
Und dann ist jetzt hier, glaube ich, einfach die Frage, ist man ein eher Gameplay-zentrierter Spieler wie ich? Und ich kann darüber hinwegschauen. Ich kann auch sozusagen eine nicht so ganz hoch abgelieferte Autorenleistung von diesem Zwei-Mann-Team relativ gut wegzuhalten.
Die Story ist nicht schlecht. Bringt nur die genannten Probleme, die ich gerade genannt habe, mit sich. Ich fand sie nicht per se schlecht.
Also ich muss dann nämlich trotzdem unterm Strich sagen, dass ich Hotline Miami 2 durchaus insgesamt gesehen besser fand, einfach weil ich noch mehr Gameplay hatte, an dem ich mich richtig festbeißen konnte, nochmal in Hard Mode. Da habe ich also göttlich. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, man kann mit gutem Recht und mit guten Argumenten sicherlich auch den ersten Teil besser finden oder sagen, na, das war jetzt beim zweiten nicht so toll und nochmal bitte anders.
Ja, es hält sich so ein bisschen die Waage so. Ich fand nämlich, dass beim ersten Teil das Gameplay nicht so gut war wie jetzt beim zweiten. Der zweite perfektioniert das noch so ein bisschen, weil ich habe mich in Teil 2, glaube ich, fast nie unfair behandelt gefühlt vom Spiel. Und ich hatte das Gefühl,
da gibt's auch andere Meinungen, aber ihr seid alle Pussys.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, wirklich immer mein Schicksal in der eigenen Hand zu haben. So.
Ja.
Bei Teil 1 hatte ich zum Beispiel bei den Nahkämpfen das Gefühl, dass die immer so ein bisschen Glückssache waren.
Wer trifft denn jetzt eigentlich?
Genau.
Zuschlagen,
ne? Ich hatte überhaupt kein Gefühl für das Timing, das ich anwenden muss. Bei Teil 2 hatte ich irgendwann den Rhythmus raus, wann ich zuschlagen muss, wann ich ausweichen muss. Genau, aber die Atmosphäre aufgrund der eben genannten Aspekte wollte bei Teil 2 nicht so ganz überspringen bei mir. Und ich fand, Teil 1 hatte auch einfach, auch wenn es nur so wenige waren, einfach die markanteren Charaktere.
Ja, ja, schon.
So,
einfach also, allein schon dieser stumme, namenlose Protagonist.
Genau, und dann noch die Masken, die immer über einen richten in diesen surrealen Zwischensequenzen.
Weil den gibt es ja wieder auch, zumindest diese komische, fiktive Figur mit der Hahnenmaske.
Der Richard, der wahrscheinlich der Tod ist.
Oder ich habe es persönlich interpretiert als sozusagen die verselbstständigte Projektion der Hotline Miami, des Hotline Miami-Phänomens an sich.
Oder auch so, man kann das sicherlich auch noch weiter treiben. Ich habe mich auch nur kurz eingelesen. Es ist nur eine Interpretation, die ich von anderen Leuten so übernommen habe. Ich habe keine Ahnung.
Gut, hören wir einfach noch ein bisschen.
Genau, hören wir einfach jetzt rein. Also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ist das jetzt auch wieder von Hotline Miami 2, ne?
Ja, wieder von Hotline Miami 2, wieder von meiner Lieblingsentdeckung aus dem Soundtrack Carpenter Brut. Diesmal nicht Roller Mobster, sondern Le Perve.
Gut, ein bisschen muss das Herz ja noch aushalten können.
Ja, auf geht's.
So, ich mache das jetzt einfach hier. Hallo, wir sind wieder on air. Hallo? was machen wir hier? Sendung, ne? Videospiele.
Keine Ahnung.
Richtig?
Sowas, ja.
Okay, komm.
Kühlschränke.
Kühlschränke? Habe ich jetzt, weiß ich, habe ich gar keine Expertise.
Nee?
Nee. Hast du Expertise in den Kühlschränken?
Auch nicht so viel.
Kann nicht. Dann müssen wir wohl über Videospiele reden. Das ist das Einzige, wovon ich Ahnung habe.
Ja, ich auch.
Na gut, okay. Also ich weiß zum Beispiel, dass vor einigen Wochen der New 3DS erschienen ist. Das ist eine verbesserte Version, ne, von Nintendos aktuellstem Handheld. Spielt neben den klassischen 3DS-Spielen auch exklusive New 3DS-Spiele ab. Also ist die Abwärtskompatibilität, ist ein einziger Clusterfuck, was das angeht. Aber merkt euch, es gibt exklusive Spiele, die nur auf dem New 3DS laufen. Und das erste halt exklusive New 3DS-Spiel, was nun erschienen ist, ist Xenoblade Chronicles 3D. Also eine Umsetzung von dem Wii-Spiel, das ja auch sehr gut gewesen sein soll. Und was das taugt jetzt auf dem 3DS und überhaupt, das erfahren wir jetzt von Max Heck.
Ein riesiger, uferloser Ozean, umgeben von einem endlosen Himmel. Meterhohe Wellen türmen sich auf und zerschellen an den Beinen zweier gigantischer Wesen, die sich in einem unendlichen Kampf auf Leben und Tod gegenüberstehen. Mit einem vielversprechenden Schlag scheint der eine die Oberhand zu gewinnen. Doch sein Sieg ist gleichzeitig sein Verderben. Beide lieblosen Körper fallen tot in die tosende Flut. Viele Jahre später beginnt auf den Überresten der Titanen Bionis und Mekonis das RPG Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3D ist ein weiteres Remake, welches für den New 3DS erscheint. Richtig gehört, der bisher einzige exklusive New 3DS-Titel ist die Neuauflage eines Wii-Rollenspiels aus dem Jahr 2010. In diesen 5 Jahren ist Xenoblade nicht besonders gut gealtert, denn es war damals auf der Wii schon kein Grafikbrett. Wer sich mit diesem Fakt abfinden kann, der entdeckt hinter der Fassade ein umfangreiches, lebendiges Rollenspiel. Die Geschichte dreht sich um den Kampf zwischen Mensch und Maschine. Auf den Überresten des Titanen Bionis leben die menschlichen Homs und auf dem anderen, Mekonis, leben die sogenannten Mekon. Zwischen beiden gibt es Krieg. Der endlose Kampf der Titanen aus dem Intro wird also durch das entstandene Leben auf ihnen fortgeführt. Außerdem spielt ein uraltes Relikt eine große Rolle, welches den Kampf der beiden Fraktionen entscheiden kann.
We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking.
Die Charaktere sind klischeehaft, aber sympathisch. Es gibt den unwissenden Hauptcharakter, den etwas trotteligen, aber unendlich treuen Freund, den lebhaften weiblichen Sidekick, den alternden Kriegshelden aus vergangenen Tagen und die besorgte, aber rebellische Kämpferin, die alle beschützen will. Die unterhaltsame Geschichte wird durch Zwischensequenzen weitererzählt und überrascht durch die ein oder andere Wendung. Abseits der Hauptmissionen finden sich viele Nebenmissionen und alternative Routen. Doch da gerade das Kampfsystem einen großen Teil des Spiels ausmacht, verliert man sich schnell in den zahlreichen Nebenaufgaben. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, sind also nicht rundenbasiert wie in den meisten japanischen Rollenspielen. Der Spieler übernimmt einen Charakter, während der Rest der Gruppe eigenständig agiert. Die vielen verschiedenen Talente können zu mächtigen Kombos verbunden werden und sind entscheidend für den Erfolg in den Kämpfen. Die einzelnen Figuren sind in verschiedene Rollen eingeteilt. So gibt es den Tank, der viel einsteckt und die Monster beschäftigt, den flinken Schadensverursacher, der das meiste aus seinen Attacken rausholt, wenn er die Monster von der Seite oder von hinten attackiert, oder die Heilerin, die dafür sorgt, dass die Gruppe am Leben bleibt und ab und zu unterstützende Zauber wirkt. Ein interessanter Aspekt ist auch, dass der Hauptcharakter Shulk für kurze Zeit in die Zukunft blicken kann. So bleibt dem Spieler Zeit, die Gruppe zu warnen, wenn ein Gegner zu einer besonders starken Attacke ansetzt, und die Taktik kann geändert werden. Die englischen Synchronsprecher machen einen vernünftigen Job und auch die Texte wirken stimmig. Erfreulicherweise gibt es in Xenoblade Chronicles so gut wie keine Textboxen. Fast alle Dialoge sind vertont. In Sachen Musik muss sich Xenoblade aber keinesfalls verstecken. Der Soundtrack von Yoko Shimomura, die schon die Musik zu den Kingdom Hearts Spielen gemacht hat, ist eingängig und passt wunderbar in die jeweilige Situation. Vor allem das treibende Battle-Theme bleibt tagelang im Ohr. Wer Xenoblade Chronicles damals auf der Wii verpasst hat und einen New 3DS besitzt, der sollte sich Xenoblade meiner Meinung nach einmal näher ansehen. Spieler des Originals sollten allerdings nicht mit Neuerungen rechnen. Bis auf kleinste Veränderungen hat sich im Gegensatz zur Wii-Version nichts verändert.
Tja, Xenoblade Chronicles klingt. Aber insgesamt auf jeden Fall so, als wäre es nicht nur für den geeigneten Japano-Rollenspiel-Fan ein Fest, sondern auch für den größeren Markt, also für euch quasi. Ihr seid hiermit jetzt angesprochen als größerer Markt. Interessant. Noch einmal der Hinweis, Xenoblade Chronicles 3D könnt ihr nur und nur ausschließlich zocken, wenn ihr einen New 3DS besitzt. Nicht 3DS XL, nicht 3DS, auch nicht DSi, sondern es muss der New 3DS sein. Vergewissert euch und dann holt euch Xenoblade Chronicles. Ja, vielen Dank, Max Heck, für den Beitrag. Und wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Also innerlich auch, aber auch mit der Sendung einfach. Diese April-Ausgabe von Controller neigt sich hiermit dem Ende zu, aber es geht auch abseits dieses Radioprogramms weiter. Schaut einfach auf unseren Blog unter controller.köln. Da findet ihr immer noch alle diese Beiträge nach und nach zum Nachhören. Und am Montag in 2 Wochen gibt es hier nochmal, wie es jetzt immer ist, am 4. Montag des Monats eine handverlesene 2-stündige, nur rein musikalische Playlist. Also nur gute Musik aus Spielen, ohne dass wir dazwischen Bullshit irgendwie von uns geben. Also viel schöner könnte es eigentlich nicht sein. Deswegen da auch schon mal der Tipp. Und so live hören tun wir uns in etwa einem Monat dann wieder. Ne? Am 2. Montag des Mai. Weiß nicht, welches Datum das ist. Das weiß ich gerade nicht. Ich kann mal kurz gucken. Ich mach mal kurz mein Handy aus. So macht man das als professioneller Mensch. So, Moment. Im Mai ist das ist der 11. Der 11. Mai. Am 11. Mai hören wir uns hier on air wieder.
Und bis dahin heißt es, hochlebe der Penis.
Genau. www.kölncampus.com